ein wunderbares Lied, was wir gerade gehört haben, ganz klassisches Lied, das es irgendwie in viele Länder geschafft hat. Und wir wollen uns heute genau mit diesem Thema beschäftigen. Mit diesem Thema, wir gehen weiter im Buch Jona und wir sind heute, ihr habt gerade schon im Vorfeld der Predigt gehört, diesen Text aus Jona 2, die Verse 1 bis 10. Jona und Gottes Gnade. Jona und Gottes Gnade. Gnade entdecken. Das wollen wir heute Morgen tun. Und bevor wir das tun, möchte ich noch mit uns zusammen beten. Jesus, danke für diesen Tag. Danke, dass du da bist, dass wir dir begegnen können. Danke, dass wir hier gemeinsam hier im Gemeindehaus sind. Danke für alle, die zu Hause zuschauen. Ich bitte dich, schenk du uns jetzt einen Blick auf dein Wort. Danke, dass du zu uns reden möchtest heute Morgen. Danke, dass das so ist und dass wir das jetzt so auch empfangen können. Öffne unsere Herzen und unsere Ohren für dein Wort. Amen. Ich habe letzte Woche oder in der vergangenen Woche, den Tagen, bin ich über ein paar Schlagzeilen gestolpert. Keine Angst, es ist keine Schlagzeile aus Amerika, sondern eine Schlagzeile aus den Niederlanden. Und die sah wie folgt aus. Walflosse rettet Metro vor Sturz in die Tiefe. Das ist am Montag passiert, vielleicht habt ihr es mitbekommen oder auch nicht. Und in diesem Zeitungsbericht stand Folgendes. Der Zug kam am Montag erst auf dem etwa 10 Meter hohen Kunstwerk zu halten, der Flosse eines riesigen Wals. Der Metrofahrer habe die Bahn nach dem letzten planmäßigen Fahrt in der Nacht zum Montag wie vorgesehen auf dem Abstellgleis gefahren, hieß es doch aus bislang ungeklärter Ursache, stoppte die Bahn nicht am Halteblock, sondern erst unmittelbar dahinter liegenden Kunstwerk. Ja. Der Zugfahrer, das muss auch gesagt sein, kam mit dem Schrecken davon. Ja, also die Metro ist übers Ziel hinausgeschossen und landete auf der Walfischflosse. Ich dachte, es ist total passend für unsere Predigtserie. Toll, dass das genau am Montag passiert ist. Und wie würde heute unsere Schlagzeile heißen? Ich habe mir überlegt, vielleicht so irgendwie Prophet vom Wal gestoppt, Mann überlebt 3 Tage und 3 Nächte im Bauch eines Wals. Vielleicht wäre das die Schlagzeile, die wir heute betrachten. Wir sind heute, das habt ihr auch schon gehört, im Text mittendrin in dieser Jona-Geschichte. So mittendrin in dem, was da passiert. Und ich dachte, als ich die Predigt vorbereitet habe, ist es dann doch das, was man von Jona kennt. Dieses Stichwort Jona, da fällt einem genau das ein. Vielleicht nicht die Szene, die wir letzte Woche betrachtet haben von Jona, der da unten im Bauch des Schiffes schläft, sondern es kommt vielleicht diese Szene in den Blick. Jona im Bauch des Wales. In der letzten Woche haben wir angeschaut, dass Jona dort in diesem Bauch des Schiffes erstmal ist. Wir haben uns angeschaut, diesen Propheten, der seine Umwelt nicht wahrnimmt, der die Augen verschlossen hat, der keinen Blick hat für sein Umfeld, obwohl da wirklich Not herrschte. Wir haben uns dann angeschaut, wie dieser Prophet völlig sprachlos ist, wie er vom Kapitän geweckt ist, keine Worte findet, nicht mehr schafft zu beten. Und dann haben wir auch gesehen, dass Jona dann doch ins Gespräch kommt mit diesen Seeleuten und dass Jona aber dann so völlig identitätslos wirkt. Dass er sich zu Gott bekennt, aber man irgendwie nicht merkt, dass das, wozu er sich bekennt, auch Auswirkungen in sein Leben hat. Das haben wir uns letzte Woche angeschaut. Und heute sind wir eben in dieser Szene mit dem Wal. Diese Ereignisse im Boot, die wir uns letzte Woche angeschaut haben, die gingen wir eigentlich weiter. Wir haben ein bisschen vorher aufgehört, wenn ihr den Text noch gelesen habt in der Woche, ist euch aufgefallen, es ging noch weiter in dieser Geschichte. Es eskaliert. Es stürmt weiter. Der Sturm kommt nicht zur Ruhe. Die Seeleute rudern, sie kämpfen um ihr Überleben und dann tun sie das, was sie tun müssen, wo sie dann doch keinen Weg dran vorbeisehen. Sie werfen Jona über Bord. Sie werfen Jona hinaus ins Meer. Und interessanterweise ist das der Moment in der Geschichte, wo der Sturm aufhört, wo der Sturm gestillt wird. Und so sind wir jetzt eben bei Jona, der dort im Meer ist. Und jetzt ist diese Sache mit diesem Wal. Und vielleicht stolperst du heute Morgen über diesen Wal. Kann ich erstmal ein bisschen entlasten. du bist und wir heute Morgen sind nicht die Ersten, die darüber stolpern. Wenn man die Bücher wälzt, theologische Bücher wälzt, dann entdeckt man, dass sich da schon ganz viele Menschen drüber Gedanken gemacht haben, auch ganz viel gestritten haben und es wirklich ganz verschiedene Ansätze gibt. Die einen sagen, das hat Jona vielleicht nur geträumt. Die anderen sagen, es gab vielleicht ein Boot, was den Namen getragen hat, Walfisch oder Fisch im Text. Andere sagen, ja, ich glaube daran, dass Gott so eingreifen kann in die Geschichte, dass Gott so handeln kann, dass Gott Wunder tut und dass eben das auch so ein Wunder sein kann. Ich möchte euch heute Morgen aber einladen, dass wir nicht zu sehr über diesen Wal stolpern, dass wir uns nicht so sehr an diesen Wal aufhalten, weil ich glaube, wenn wir so sehr auf diesen Wal schauen, dann geht uns das eigentlich Wunderbare in dieser Geschichte verloren. Das eigentlich Wunderbare ist, ich finde, gar nicht der Wal, sondern das, was Jona im Wal erlebt. Und darauf möchte ich heute mit euch schauen. Das Wunderbare, was ich finde, was Jona hier erlebt, ist die Gnade Gottes. Jona erlebt Gnade. Und das haben wir ja gerade auch schon in den Liedern so gehört, dieses Thema. Und das möchte ich mit euch heute gemeinsam entdecken. Ich möchte mit euch heute Morgen so drei Bereiche entdecken, die Jona hier im Fisch erlebt. Die Frage, der Blick, wo finden wir eigentlich Gnade? Dann, was ist eigentlich Gnade? Und eine dritte und letzte Sache, der Ruf der Gnade. Das alles erlebt Jona hier und ich möchte mit euch gemeinsam durch den Text gehen und genau das entdecken. Der Text beginnt, die ersten Verse beginnen mit dieser Situation. Jona ist dort im Meer und dann kommt dieser Wal. Und wir sehen als erstes wieder eine interessante Sache, die wir auch schon in den anderen Texten entdeckt haben, nämlich dass Gott der Handelnde ist. Gott initiiert diese Situation. Es wird hier in manchen Übersetzungen ganz nett geschrieben, Gott bestellt den Fisch. Ja, also Gott handelt, Gott ist der das initiiert, diese Situation. Gott hat seine Finger im Spiel, Gott ist da. Das können wir wieder entdecken, ganz am Anfang unseres Abschnittes. Und Gott tut das, um Jona etwas beizubringen, um Jona etwas zu zeigen in seinem Leben. Und sie sind dann, und das haben wir auch schon entdeckt, so ja, am negativen Höhepunkt. Wir haben die letzten Wochen immer wieder gesehen, dass es in unseren Texten hieß, und er ging hinab. Das erste Mal im ersten Predigt, Jona kriegt den Auftrag, geh nach Ninive, und er sagt, nein, das mache ich nicht, ich gehe in die andere Richtung. Und dann lesen wir im Text, er ging hinab. Er ging hinab an die Küstenstadt Jaffo, an den Hafen. Er muss hinuntergehen zum Wasser. Und dann letzte Woche in unserem Text, da hieß es, und er stieg hinab in den Bauch des Schiffes. Und heute heißt es, er geht hinab, er fällt hinab ins Meer und in diesen Bauch dieses Fisches. Das ist so ein Abstieg, es geht immer weiter runter. Und das Ganze, würde ich nicht nur sagen, ist irgendwie nicht nur so ein Ablauf von Orten, die Jona durchlebt, sondern ich glaube, dass das auch geistlich ist, dass es geistlich immer tiefer geht für Jona. Und wir sehen, dass der Bauch dieses Fisches der Tiefpunkt ist in Jonas Leben, in diesem Moment. Jona sinkt hinab ins Meer, in den Bauch dieses Fisches. Ursprünglich wollte Jona ja vor Gott fliehen, aber es gelingt ihm nicht, vor Gott zu fliehen. Und das stellen wir fest, es gelingt ihm nicht. Jona kann vor Gott nicht fliehen und was wir heute in diesem Text entdecken ist, er muss auch nicht vor Gott fliehen. Wir können vor Gott nicht weglaufen und wir müssen es auch nicht. Es gibt gar keinen Grund, vor Gott wegzulaufen. Das erlebt Jona in dem Moment, wo er in diesem Wal ist. Jona erlebt hier etwas Wunderbares in diesem Walfisch. Er erlebt etwas Wunderbares. Wir können sogar so weit gehen, dass Jona die wichtigste Lektion in seinem Leben nicht in den Sonnenseiten seines Lebens erlebt. Also dort, wo er im Urlaub ist, wo es ihm gut geht, wo er keinen Stress hat, wo er das Leben genießt, sondern er erlebt es genau woanders, nämlich genau gegenüber in den Tiefpunkten seines Lebens. Dort erlebt Jona etwas Wunderbares. Dort lernt Jona eine ganz wichtige Lektion für sein Leben. Und der große Fisch, der dort in dieser Geschichte auftaucht, der ist dafür ein perfektes Beispiel. Gott ist da. Der Fisch verschluckt ihn und rettet damit eigentlich Jonas Leben. Und er erlebt dort etwas ganz Besonderes. Er erlebt dort Gottes Gnade. Dort beginnt der Moment, dass er erlebt, was bedeutet eigentlich Gottes Gnade für mich persönlich in meinem Leben. Und das erlebt er genau dort am Tiefpunkt seines Lebens. Vielleicht auch was, was du schon mal erlebt hast in deinem Leben. Vielleicht kennst du Ereignisse, die unangenehm waren, die vielleicht schwierig waren. Vielleicht würdest du sogar sagen, dass es Situationen in deinem Leben gab, die qualvoll waren. Vielleicht hast du das auch schon mal erlebt. Auf der Rückschau auf diese Situation hast du festgestellt, wie Gott da war, wie Gott getragen hat. Wie aus diesen Situationen in deinem Leben etwas Gutes hervorging. Etwas Wunderbares. Dass die Situation in deinem Leben der Tiefpunkt eigentlich aber auch ein Wendepunkt war, wo sich Dinge verändert haben. Zum Guten verändert haben. Und das ist etwas, was Jona hier erlebt und was du vielleicht auch schon mal erlebt hast. Dieses Prinzip, von dem ich euch gerade erzählt habe, hat auch diese Frau hier erlebt. Ich weiß nicht von euch, wer diese Frau kennt. Ich lasse euch einen kurzen Moment mal die Bilder von prominenten Leuten durch den Kopf rattern. Ich denke, ihr kennt alle ihre Bücher. Die Bücher wurden weltbekannt. Es ist Joanne K. Rowling, eine ganz bekannte Autorin. Und sie hat vor einigen Jahren die Abschlussrede gehalten an der Harvard University. Das ist Tradition, dass das berühmte Menschen dort an die Absolventen dieser Elite-Uni die Rede halten. Das hat schon Steve Jobs gemacht, Mark Zuckerberg und eben auch Joanne K. Rowling. Und sie hat in dieser Rede etwas gesagt aus ihrem Leben. Und sie sagt da, meine Ehe war gescheitert, ich war arbeitslos, ich war eine alleinerziehende Mutter, ich war so arm, wie man in England nur sein kann, wenn man nicht gerade obdachlos ist. Und dann erzählt sie weiter in ihrer Rede, Scheitern macht keinen Spaß. Aber das Scheitern lehrte mich Dinge über mich, die ich anders nie hätte lernen können. Und das ist genau das, was Jona erlebt. Ja, Joanne K. Rowling, ich weiß nicht, wie viel sie mit Gott zu tun hat, mit dem Glauben, aber sie erlebt etwas. Dass Tiefpunkte etwas mit dem Leben machen. Wenn wir weiter diese Geschichte von Joanne K. Rowling verfolgen, dann ist genau dieser Tiefpunkt in ihrem Leben der Moment, wo sie an einer Idee wieder festhält. Eine Idee, die sie Jahre vorher schon hatte auf einer Zugfahrt. Sie hatte nämlich die Idee von diesem Harry Potter, von diesem Zauberlehrling. Und sie hatte sich so eine Welt gesponnen, schon angefangen, Notizen zu machen. Und in diesem Tiefpunkt in ihrem Leben hat sie diese Idee weiter verfolgt. Und hat dieses Buch angefangen zu schreiben. Aus diesem Tiefpunkt in ihrem Leben wurde ein Wendepunkt. Und das geht nicht nur hier Joanne K. Rowling so, sondern wenn wir in die Bibel schauen, dann sehen wir genau dasselbe. Wir sehen unzählige Personen, Protagonisten der Bibel, die genau das erleben. David, Mose, Petrus, Josef, Elia, all die haben genau das erlebt. Der Tiefpunkt in ihrem Leben wird zum Wendepunkt in ihrem Leben. Da verändert sich was. Da ist Gott da. Und da erleben sie, dass Gott da ist und dass er sie verändert. Da erleben diese Menschen in der Bibel, dass sie auf etwas vorbereitet werden, was Gott mit ihnen vorhat. Und dass es eben genau auch diese Zeiten braucht. Wo finden wir Gottes Gnade? Wo finden wir sie? Jona zeigt es uns. Wir finden sie in den Tiefpunkten unseres Lebens. Auch da, wo wir es vielleicht gar nicht vermuten, da finden wir Gott. Da finden wir Gott, der da ist. Da finden wir Gottes Gnade. Der Ort, Gottes Gnade zu erfahren, ist manchmal ganz unten. Ganz weit unten. Und dann ist vielleicht Gnade so wie Wasser. Was macht Wasser? Wasser fließt immer an den tiefsten Punkt. So wie Gnade in unserem Leben. Gnade fließt immer an den tiefsten Punkt unseres Lebens. Da finden wir Gottes Gnade. Und das erlebt Jona hier in dieser Geschichte. Matthäus hat es so formuliert, Worte von Jesus. Wer sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es finden. Oder ein anderes Zitat, was ich in meiner Vorbereitung entdeckt habe, das lautet wie folgt. Man merkt oft nicht, dass Jesus alles ist, was man braucht, bis Jesus alles ist, was man hat. Man merkt oft nicht, dass Jesus alles ist, was man braucht, bis Jesus alles ist, was man hat. Und das erlebt Jona hier auch. Jona erlebt, dass Gott ist, alles ist, was man braucht. Weil er nur noch Gott hat, dort in diesem Moment im Wal. Wo finden wir Gottes Gnade? Jona zeigt uns, dass wir Gottes Gnade vor allem oder auch in den Tiefen unseres Lebens erleben. Wenn wir diesen Text weiter verfolgen, dann sehen wir ein Gebet von Jona. Jona ist dort im Bauch des Wales und er beginnt zu beten. Er beginnt zu beten und wir sehen an diesem Gebet, dass sich tatsächlich etwas tut in Jonas Leben, dass sich was verändert. Dass er erstmal überhaupt betet, das hat uns ja die ganze Zeit eigentlich gefehlt bisher in dem Text. Dass er mal mit Gott auch spricht. Und jetzt tut er es. Er spricht mit Gott, er redet mit ihm. Er spricht ihn persönlich an, er spricht von meinem Gott. Und interessant ist, dass wir, wenn wir dieses Gebet uns ein bisschen näher anschauen von Jona, dass wir dort entdecken können, was Gnade ist. Der amerikanische Theologe James Packer, den ihr nicht kennen müsst, der hat das mal in einem Buch so formuliert. Er hat gesagt, dass viele Menschen sprechen über Gottes Gnade, aber sie sprechen darüber und für sie wird es keine lebensveränderte Kraft. Sie singen Amazing Grace, aber es macht nichts mit ihrem Leben. Und Packer erklärt dann weiter in seinem Buch, dass es drei Dinge gibt, die erkannt, ja, die sogar gefühlt werden müssen, um Gnade zu verstehen. Und diese drei Dinge nennt Packer so, es ist ein englisches Buch, deswegen habe ich es mal übersetzt. Er nennt es, eine Sache nennt er die moralische Wüste, eine andere Sache nennt er die spirituelle Leere und die dritte Sache nennt er Amazing Grace, also eine wunderbare Gnade. Ja. Diese drei Dinge müssen verstanden werden, dass wir entdecken, was Gnade ist. Und interessanterweise, wenn wir jetzt in dieses Gebet schauen von Jona, wenn wir anschauen, wie Jona betet, dann entdecken wir genau das. Dass Jona diese drei Dinge erlebt, dass er sich fühlt, dass er die denkt und dass er so entdeckt, was Gnade für ihn bedeutet. Die moralische Wüste. In Vers 3 sagt Jona folgendes: In meiner Not rief ich zum Herrn und er antwortete zu mir. Ich schrie aus dem Totenreich und du hörtest meine Stimme. Was ich finde, was in diesem Gebet so deutlich wird, ist, dass Jona erkennt, dass es ein Getrenntsein von Gott gibt. Jona erkennt, dass es ein Getrenntsein von Gott gibt, dass es Realität ist. Er erkennt es: Ich bin gerade getrennt von Gott. Dass es da eine göttliche Gerechtigkeit gibt und dass er sie in diesem Moment auch verdient hat. Und dieser Vers 3 ist für unsere Kultur eine Botschaft, die eigentlich unerträglich ist. Vielleicht merkst du es auch schon in dir, sich abwehren. Es ist unerträglich für unsere Kultur. Und warum? Weil wir es zutiefst in unserer Kultur erleben, dass so Standards, moralische Standards relativ sind. Dass jeder entscheiden kann, was gut und böse für ihn ist. Es gibt keinen Maßstab oder unterschiedliche Maßstäbe. Wir entscheiden selbst, was gut und richtig ist. Aber wenn wir das tun, dann fehlt uns ein wichtiger Aspekt von Gnade, nämlich, dass es ein Getrenntsein von Gott gibt. Und das müssen wir verstehen, um dann auch Gnade richtig zu verstehen. Weil sonst wird eben Gnade für dich nichts Lebensveränderndes. Aber das erlebt Jona hier in diesem Text. Das reflektiert er. Ja, es gibt ein Getrennt von Gott und ich erlebe das gerade. Zweite Sache, von der Pekka spricht, ist die spirituelle Leere. Wir finden das an einigen Stellen im Verlauf dieses Gebetes. Und so ist es, dass Jona nicht nur erkennt, dass er getrennt ist von Gott, sondern er erkennt noch eine zweite Sache, dass er aus eigener Kraft dort nicht hier rauskommt. An vielen Stellen sehen wir das so, wie er beschreibt, dass die Wellen über ihn kommen, dass er umschlossen ist vom Wasser, dass er einfach nicht rauskommt. Er kommt aus seiner eigenen Kraft dort nicht heraus. Das ist etwas, was Jona hier erlebt. Und das würde ich mit einer spirituellen Leere, so wie Pekka, irgendwie beschreiben. Es gibt nichts in uns, was das ändern kann, was das uns verändern kann, wo wir uns da selbst rausholen können, rausziehen können. Und auch das ist etwas, was in unserer Kultur eben gar nicht so da ist. Weil wir oft davon reden, ja, dass man Dinge reparieren kann, dass man Dinge wieder kitten kann. Und wir sehen, dass Jona das aber hier in seinem Gebet zur Sprache bringt. Ich sank zu den Wurzeln der Berge hinab. Und die Tore der Erde waren für mich wie geschlossen. Also ich komme allein da nicht mehr raus, es ist verschlossen. Das ist eine zweite Sache, die Jona hier erlebt. Und wir lösen das in unserer Kultur, vielleicht auch in unseren religiösen Kreisen, dadurch, dass wir versuchen, durch gewisse Dinge irgendwie versuchen, gerechter zu werden. Durch irgendwelche Dinge, die man sich anstrengt zu tun. Und interessanterweise ist es auch in vielen Religionen genau das, was ja gelehrt wird. Du musst etwas leisten, damit du Annahme findest. Du kannst dich selbst aus diesen Dingen herausholen. Aber Jona erkennt, dass es eben nicht so geht. Jona erkennt genau das, dass er aus eigener Kraft in dieser dauerhaften Trennung bleibt. Er kann nicht aus eigener Kraft dort hinaus. Er schafft es nicht aus eigener Kraft, aus dieser Trennung von Gott herauszukommen. Und dann spricht Pekka noch von dieser dritten Sache, von Amazing Grace. Es ist ein Detail, was dafür ganz wichtig ist. Und zwar, dass Jona hier vom Tempel spricht. Jetzt müssen wir einen kleinen Weg gehen und ich hoffe, ich verliere euch nicht auf diesem Weg. Jona spricht hier vom Tempel. Und wenn Jona als Jude vom Tempel spricht, dann hat er ein Bild vom Tempel, das wir vielleicht heute gar nicht mehr haben. Was war im Tempel? Im Tempel war das Allerheiligste. Es war der Ort, wo Gott anwesend war unterm Volk. Im Provisorium, in der Stiftshütte, der Bundeslade, die getragen worden ist, und dann im Tempel. Und was ist dort im Tempel passiert? Es gab einen Tag, das war der jüdische Versöhnungstag. Es war Yom Kippur, dieser Feiertag, den wir heute auch noch kennen, der Versöhnungstag. Und an diesem Tag ist der Priester das einzige Mal im Jahr in diesen Bereich des Tempels gegangen. Und was hat er gemacht? Er hat um Vergebung gebeten, für sich persönlich, aber auch für das ganze Volk. Es wird in den Büchern Mose beschrieben, wie Blut besprengt worden ist auf die Lade des Herrn, auf die Bundeslade, auf den Gnadenstuhl, so nennt man diese Fläche auf der Bundeslade, oder so wird sie auch genannt. Das war, was im Tempel eben auch passiert ist. Hey, und das hat Jona im Blick, wenn er vom Tempel spricht. Werde ich den Tempel nochmal sehen? Werde ich nochmal erleben, wie Vergebung entsteht, wie Amazing Grace passiert? Das ist der Hintergrund hinter diesem Text. Der Tempel. Der Tempel und was dort passiert ist. Und jetzt, es ist interessant, dass dort, was dort am Tempel passiert, nämlich genau auch diese zwei anderen Aspekte, die wir uns gerade angeschaut haben, gebündelt werden. Moralische Wüste und spirituelle Leere, das findet in diesem Tempelgeschehen am Versöhnungstag sein Zentrum, nämlich, dass wir getrennt sind von Gott. Das erkennt das Volk an. Und dass wir aus eigener Kraft aus dieser Getrenntheit nicht herauskommen. Es muss ein Tier geopfert werden, es muss Blut vergossen werden, damit Versöhnung, damit Vergebung entstehen kann. Wenn Jona von Tempel spricht, dann hat er das im Blick. Das ist vielleicht für dich jetzt ein bisschen ein großes Bild, vielleicht verstehst du es nicht ganz. Aber das Bedeutende passiert eigentlich erst viele Jahrhunderte später. Jona und alle Israeliten, die wussten eigentlich gar nicht, was das bedeutet. Aber dann kam eine Person auf diese Welt, Jesus Christus, die gezeigt hat, was dieses Bild im Alten Testament eigentlich bedeutet. Dass Blut vergossen werden muss, dass Vergebung entstehen kann. Amazing Grace. Erst viele Jahrhunderte später wird sich herausstellen, dass das Sühneopfer nicht das Blut von irgendwelchen Tieren sein soll, sondern das Blut eines Menschen. Jesus Christus, Gottes Sohn. Er starb am Kreuz. Sein Blut wurde vergossen. Im Hebräerbrief wird uns das deutlich gemacht. Hebräer 10, die Verse 4, 5 und 10. Das Blut von Stieren und Böcken ist eben nicht imstande, Sünden wegzunehmen. Darum hat Christus, als er in die Welt kam, gesagt, Opfer und Gaben willst du nicht. Stattdessen hast du mir einen Leib gegeben. Und weil Jesus Christus den Willen Gottes erfüllt und seinen eigenen Leib als Opfer dargebracht hat, sind wir jetzt ein für alle Mal geheiligt. Amazing Grace. Erstaunliche, verwunderliche Gnade. Und warum ist sie so erstaunlich und verwunderlich? Weil sie jemanden ganz viel gekostet hat. Nämlich sein Leben. Gottes Sohn hat es sein Leben gekostet. Und diese drei Dinge, die Jona hier in seinem Gebet reflektiert, die zeigen uns deutlich, was Gnade ist. Und wenn wir diese Dinge in unserem Leben entdecken, dann wird uns Gnade eben deutlicher. Wir sind getrennt von Gott. Wir kommen selbst dort nicht hinaus und es gibt jemanden, dem hat das unendlich viel gekostet. Amazing Grace. Es ist Gnade. Und das erlebt Jona in seinem Gebet, das reflektiert er. Und ich glaube, durch dieses Erleben wird ihm viel deutlicher, was Gnade ist. Der Ruf der Gnade. Am Schluss unseres Textes, in Versen 8, 9, 10, entdecken wir, dass das, was Jona dort im Gebet erlebt, dort im Bauch des Fisches, etwas weiter mit ihm macht. Der Ruf der Gnade. Ich glaube, auf der einen Seite ist, dass Gnade Jona etwas zuruft. Uns etwas zuruft. Gnade ruft uns etwas zu. Jona sagt in Vers 8, und mein Gebet drang zu dir. Was ist das für ein schönes Gefühl, wenn du entdeckst, mein Gebet dringt zu Gott. Das bleibt nicht irgendwie im Magen des Wales stecken, sondern es kommt zu Gott. Mein Gebet dringt durch die Zimmerdecke hin zu Gott. Was für ein tolles Gefühl, dieses Erleben. Hey, Gott sieht mich, Gott hört mich und in der Summe, Gott liebt mich, Gott hat mich im Blick. Ich bin Gott nicht egal. Mein Gebet drang zu Gott. Das ist, was Gnade uns zuruft. Gott sieht dich, Gott liebt dich, Gott hört dich. ist der Ruf der Gnade. Und wo das alles für uns gebündelt wird, ist eben das Kreuz, worüber wir gerade schon gesprochen haben. Im Kreuz bündelt sich diese Liebe. Und das Kreuz ruft dir zu, Gott liebt dich. Gott hört dich, Gott sieht dich. Du bist Gott nicht egal. Und es ist eigentlich interessant. Das Kreuz, was wir in unsere Gemeindehäuser hängen, was wir teilweise auch irgendwie als Schmuckstück tragen, war eigentlich ein Folterinstrument. Es war eigentlich im Römischen Reich der größte Ausdruck von Hass und der größte Ausdruck von qualvollem Tod, das Kreuz. Für uns ist das Kreuz ein anderes Symbol. Es ist das Symbol von Liebe. Gott dreht Liebe hier um. Am größten Symbol für Tod, Hass, wird das größte Symbol für Liebe. Es ist Gottes umgedrehte Liebe. Das Kreuz, das ändert die Maßstäbe der Welt völlig. Ich möchte euch mit hineinnehmen in einen Satz, den Luther gesagt hat. Das ist geschrieben für eine Disputation, die Luther hatte. Und dort hat er Folgendes geschrieben in einer These. Gottes Liebe findet nicht vor, sondern schafft sich, was sie liebt. Die Liebe des Menschen steht nur an dem, was sie liebenswert findet. Die Liebe Gottes findet nicht vor, sondern sie schafft sich, was sie liebt. Das ist umgedrehte Liebe. Weil bei uns ist es andersrum. Und das hat Konsequenzen, diese umgedrehte Liebe Gottes. Sie hat Konsequenzen erstmal für dich persönlich. Gott liebt dich. Er liebt uns nicht, weil wir schön sind. Er liebt uns andersrum. Wir sind schön, weil er uns liebt. Das ist Gottes umgedrehte Liebe. Gott, und das tut mir jetzt leid, dass ich das sagen muss, Gott liebt dich nicht aufgrund deines tollen Charakters. Gott liebt dich auch nicht, weil du besonders stark bist, besonders schön oder besonders schlau bist. Der Grund, warum Gott dich liebt, liegt einzig und allein in ihm. Die Liebe Gottes findet nicht vor, sondern sie schafft sich, was sie liebt. Auf den ersten Blick könnte das eine totale Kränkung sein. Du könntest jetzt aufstehen, nach Hause gehen oder YouTube ausschalten und einen Kaffee trinken, weil dich das kränkt. Weil du merkst, egal wie ich mich anstrenge, egal wie schön ich mich verhalte, Gott wird mich nicht mehr lieben, als er es ohnehin schon tut. Es könnte auf der einen Seite eine Kränkung für dich sein. Auf der anderen Seite könnte es für dich aber auch eine Befreiung werden. Eine Befreiung, weil wir selbst, wenn deine vermeintliche Schokoladenseite irgendwann verschwindet, selbst wenn irgendetwas nicht mehr liebenswert an dir ist, an seiner Liebe zu dir wird sich nichts ändern. Gottes Liebe findet nicht vor, sondern sie schafft sich, was sie liebt. Aber das Ganze hat nicht nur Konsequenzen für dich persönlich, sondern auch für dein Umfeld, für deinen Blick auf andere Menschen. Gottes umgedrehte Liebe verändert unseren Blick auf Menschen. Auch wenn du Menschen kennst, die du nicht lieben kannst, weil sie ganz schön viel Schwachsinn reden, weil sie vielleicht nicht deine Meinung vertreten, weil sie vielleicht Meinungen vertreten, die du alles andere als gut findest, absurd findest. Und wenn diese Menschen diese Meinung nicht mal für sich behalten, sondern sogar rausposaunen, irgendwo auf Social Media oder irgendwo anders. Selbst wenn du Menschen kennst, die ein Leben führen, was nicht deinen Maßstäben entspricht. Und wo du sogar entdeckst, dass sie nicht Gottes Maßstäben entsprechen. Gott liebt diese Menschen. Die Liebe Gottes findet nicht vor, sondern sie schafft sie sich, was sie liebt. Gott liebt was du nicht liebenswert findest. Gott liebt, was du nicht liebenswert findest. Und das verändert unseren Blick. Das verändert alles. Und das erlebt eben auch Jona hier in unserem Text. Jona entdeckt, dass die Gnade ihm etwas zuruft, nämlich genau das. Gott liebt, was ich nicht liebenswert finde. Und dann geht es aber noch weiter. Nämlich die Gnade, die ruft Jona nicht nur etwas zu, sondern sie ruft ihn auch zu etwas. Und das sehen wir in Vers 10. Dort sagt Jona: Ich will meine Gelübde halten. Ich werde meine Gelübde halten. Jona kannte das Kreuz nicht, aber er kannte und erlebte, dass Gott ihn liebt, dass Gott ihn sieht, dass Gott ihn hört. Und er entdeckt, dass Gott einen anderen Blick auf die Dinge hat. Und Jona erlebt, dass diese Gnade, die er erlebt, ihn zu etwas ruft. Nämlich zu seinem Auftrag zurück. Geh nach Ninive. Die Gnade, die wir erleben, die fordert von uns eine Reaktion in unserem Leben. Jona nimmt seinen Auftrag wahr. Und wir sehen jetzt, dass er nach Ninive geht. Wir könnten vielleicht auch sagen, endlich nach Ninive geht. Er geht mit diesem Wissen, was er dort erlebt im Bauch des Fisches. Er findet Gnade am Tiefpunkt seines Lebens. Das erlebt er. Im Gebet erlebt er und formuliert es, was Gnade bedeutet eigentlich in seinem Leben. Was Gnade ist. Er entdeckt, dass er getrennt ist von Gott, dass er allein nicht rauskommt und dass es aber etwas gibt, was stellvertretend passiert. Amazing Grace. Und die Gnade, die ruft ihm etwas zu. Die Gottes umgedrehte Liebe. Und das verändert Jona. Und dann geht er nach Ninive. Im Schluss von Vers 10 geht er im Gepäck mit der wichtigsten Botschaft, die eigentlich das Evangelium, die ganze Bibel zusammenfasst, was er selbst erlebt. Vom Herrn kommt die Rettung. Mit dieser Botschaft geht er nach Ninive. Und das ist eine Perspektive, die ich auch uns wünsche. Uns persönlich, in unserem Leben. Gnade entdecken. Ich wünsche euch, dass ihr das entdeckt. Dass ihr Gottes Gnade eben in der Tiefe eures Lebens entdeckt. Ich wünsche euch nicht die Tiefen, aber ich wünsche euch, dass ihr Gottes Gnade dort entdeckt. Wenn es mal passiert. Ich wünsche euch, dass wir gemeinsam eben auch entdecken, was Gnade bedeutet. Und dass wir erleben, was dieser Ruf der Gnade für uns bedeutet, für unser Leben. Dass wir erleben, was es uns zuruft. Luther. Was Luther hier sagt. Gnade findet nicht vor, sondern sie schafft sich, was sie lebt. Und was ich uns eben auch wünsche, ist, dass wir entdecken, dass die Gnade, die wir erleben, persönlich in unserem Leben, dass sie uns auch zu etwas ruft. Nämlich zu anderen Menschen. Zu Menschen, die genau diese Gnade auch nötig haben, die wir erleben. Amen.
Gnade.